Guten Morgen, es ist schön, dass ihr heute da seid. Wir wollen besonders die Harding-Gruppe willkommen heißen. Es freut uns, dass ihr diese paar Tage mit uns verbracht habt. Das Konzert war wieder einfach toll. Und die Zeit mit euch ist für uns ein Segen. Wir sind in Lukas Kapitel 20 heute und 21 bis Vers 4. Wir sind immer noch unterwegs mit Jesus. Er reist nach Jerusalem. Er geht schnurstracks nach Jerusalem, weil er weiß, dass das ist, was Gott, sein Vater, will. Es gibt so viel in unserem Text für heute. Es ist reich an Weisheit und Einsichten, aber man merkt schon, dass die Spannung steigt. Letzte Woche waren wir im Kapitel 19. Jesus hat schon seinen triumphalen Einzug in Jerusalem, wo die Menschen gerufen haben, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Einige der Pharisäer versuchen, Jesus zu bändigen, zu stoppen, einfach Jesus hört auf damit. Viele der leitenden Juden wollen Jesus jetzt umbringen. Heute in unserem Text fragen die hohen Priester und Schriftgelehrten, in welcher Vollmacht macht er diese Sachen? Woher kommt seine Autorität? Und darum geht es heute. Wir schauen Jesus an und seine Autorität. Aber das ist eine wichtige Frage. Damals war es sehr wichtig für die Menschen, aber für uns heute auch. Aber statt direkt darauf Antwort zu geben, stellt Jesus ihnen eine Frage. Hier ist die Frage. Vers 4, ab Vers 4. Jesus fragt, stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegen miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, dann wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen, denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich erklärten sie, sie wussten nicht, woher die Taufe des Johannes stammte. Da erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Sie können seine Frage nicht beantworten. Meiner Meinung nach, hauptsächlich, weil sie nicht von Johannes getauft worden waren. Das heißt, sie waren nicht bereit, sich umzukehren, zu überlegen, nachzudenken, dass sie ihre Meinung, ihr Leben ändern sollen. Aber wir kennen Jesus inzwischen, oder? Jetzt antwortet Jesus ihre Frage mit einem Gleichnis. Ab Vers 9. Daraufhin erzählte Jesus dem Volk ein Gleichnis. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an. Er verpachtete ihn und verreiste dann für längere Zeit. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter verprügelten den Diener und jagten ihn mit leeren Händen davon. Da schickte der Mann einen anderen Diener, aber dem ging es nicht besser. Sie verprügelten ihn, trieben ihn ihren Spott mit ihm, jagten ihn auch mit leeren Händen fort. Er schickte noch einen dritten. Auch den wiesen sie ab. Sie schlugen ihn blutig und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was soll ich tun? Fragte sich der Besitzer des Weinbergs. Ich werde meinen Sohn schicken. Ihn, den ich so sehr liebe. Vor ihm werden sie Achtung haben. Als die Pächter den Sohn kommen sahen, überlegten sie, was sie tun sollen. Ach, das ist der Erbe, sagen sie zueinander. Wir bringen ihn um. Dann gehört das Erbe uns. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen? Er wird kommen und sie umbringen. Und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Die Zuhörer waren entsetzt. Nur das nicht, sagten sie. Jesus sah sie an und sagte dann, was bedeutet denn jene Schriftstelle? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert. Und der, auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Daraufhin hätten die Schriftgelehrten die führenden Priester Jesus am liebsten auf der Stelle festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber sie wagten es nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Dieses Gleichnis hat gesessen. Er traf diesen religiösen Leitern ins Schwarze. Merkt ihr, Jesus zielt auf den Psalm 118, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das ist eine Antwort auf die Autorität Jesu, auf seine Vollmacht. Er ist der Eckstein, er hält das ganze Gebäude zusammen. Er ist Retter, Meister, Herr und Freund. Hier ist eine Frage für euch, für uns heute. Wie trifft uns diesen Satz? Es ist leicht, anderen zu verurteilen. Vielleicht die führenden Juden damals. Sie haben es nicht verstanden. Aber was ist unsere Antwort, wenn wir gebeten sind, das zu geben, was Gott zusteht? Schützen wir voller Misstrauen und Eifersucht das, was wir haben? Vielleicht haben wir den Sohn nicht direkt getötet, aber wenn wir meinen, wir könnten Gottes viele Segen an uns reißen und lediglich für unser eigenes Wohl verwenden, dann sind wir so sehr anders. Aber das Spielchen geht weiter. Die führenden Juden schickten Spitzel zu Jesus, Spionen, um ihnen eine Falle zu stellen. Ab Vers 21. Sie legten ihm deshalb eine Frage vor. Meister, sagen sie, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist. Du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute die List. Zeigt mir eine Silbermünze, sagte er zu ihnen. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antwortete, das Bild und der Name des Kaisers. Dann sagte Jesus zu ihnen, nun, gebt dann dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Oh, ich staune, wie Jesus manchmal geantwortet hat. Und hier zeigt Jesus wieder seine Weisheit. Wenn er nur Ja oder Nein gesagt hätte, dann hatten sie ihn. Die Römer sorgen für eine funktionierende Volkswirtschaft. Dann sollen sie etwas dafür bekommen. Es geht eigentlich darum, dass wir Gott das geben, was ihm zusteht. Es gibt eine klare Verbindung zum vorherigen Gleichnis. Bezahle dein Steuer, aber gib Gott dein Leben. Macht Jesus zu dem Eckstein deines Lebens. Oder bist du einer, der über Jesus stolpert, über seine Demut zum Beispiel, und kann ihn nicht annehmen als Herr oder an ihm glauben, dann wirst du zerschmetterst. Das ist eine klare Warnung von Jesus. Wenn Jesus wiederkommt oder fällt vom Himmel sozusagen, werden die Ungläubigen zu Staub zermalmt. Auch eine Warnung über die Endzeiten, wenn Jesus wiederkommt. Jesus stellt uns die Frage, wessen Abdruck ist in deinem Leben sichtbar? Der des Sohnes oder die Welt? Jetzt tauchen die Sadduzäer auf und wollen ihr Bestes geben, Jesus in eine Sackgasse zu führen. Es geht um eine Frau, deren Mann verstorben ist, und letztendlich heiratet sie alle 7 Brüder und, oder 6, ja, vielleicht. Es ist immer noch, und die Frau ist immer noch kinderlos. Das sieht man schon in der Gesellschaft, unter den Juden besonders, dass das Nachkommen zu haben äußerst wichtig war. Aber das ist eigentlich nicht die Frage. Na, nun bin ich, schaue ich mal, ab Vers 33. Wie ist es nun mit der Frau bei der Auferstehung? Nachdem sie alle Brüder geheiratet hat, keine Kinder bekommen hat, alle sind verstorben. Wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, in der jetzigen Welt heiraten die Menschen und werden verheiratet. Aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, sondern sind bei den Engeln gleich. Als Menschen der Auferstehung sind sie Söhne Gottes. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. In der Geschichte von Dornbusch nennt er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks, den Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Für ihn sind alle lebendig. Einige der Schriftgelehrten sagten darauf, Meister, das war eine gute Antwort. Aber niemand wagte mehr, ihm eine Frage zu stellen. Ich denke, Jesus will ihnen etwas zeigen und sagen, hey Leute, eure Meinung vom Leben ist sowas von kurzsichtig. Es ist nicht vorbei, wenn man stirbt. Gott ist ein Gott der Lebenden. Ich habe ein Zitat gelesen von Earl Lavender, Professor in einer Uni in den Staaten. Es ist ironisch, sagte er, schrieb er, dass die Pharisäer hier Jesus applaudieren müssen. Er hat die Sadduzäer ihre Grenzen gezeigt. Gut gesagt, Lehrer, sagten manche. Sie konnten ihm gerne über Themen zuhören, wo sie übereinstimmten. Aber nicht über Themen, wo sie aufgefordert wurden, umzukehren. Könnte das auch für uns zutreffen? Eine wichtige Frage für uns heute. Wo sind wir bereit, unser Leben, Jesus unser Leben zu geben? Aber Jesus ist hier noch nicht fertig. Und jetzt stellt er ihnen ein Rätsel. Ab Vers 41. Nun fragte Jesus sie, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Wie könnte ein Nachkommen Davids sein Herr sein? Das passt nicht in ihre Vorstellung von dem Messias. Jesus zeigt, dass der Messias viel mehr ist als nur ein irdischer Nachkommen von David. Er ist viel größer als David. Ihr starres Verständnis von der Schrift gibt ihnen keine Antwort. Nach einer Warnung über die Schriftgelehrten, die gern gesehen werden möchten, die Ehre verfolgt bekommen, die und sogar die Witwe berauben, beobachtet Jesus, wie die Gaben versammelt worden sind. Jetzt sind wir in Kapitel 21, Abvers 1. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihr Gaben hineinwerfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Aber vielleicht fragen wir uns, wie haben sie die Witwen geraubt? Vielleicht, weil sie darauf bestanden haben, dass die Witwe ihre Tempelsteuer bezahlen müssen, wie alle anderen. Es hat ihnen nicht gejuckt, wie es den Witwen ging. Nur ob sie das Gesetz, wie sie es auslegen, einhalten. Aber ich muss etwas dazu sagen. Ich denke, Gott braucht unsere Sachen, unser Geld nicht. Wir geben, weil wir es nötig haben. Es tut etwas in uns, wenn wir unsere Abhängigkeit und Dankbarkeit an Gott anerkennen und in eine deutlich sichtbare Art und Weise zeigen. Man sieht durch diesen ganzen Kapitel die verschiedenen Gleichnisse und Stories von Jesus, dass er unsere Sichtweise korrigieren will, um das Leben aus seiner Perspektive zu sehen. Er macht Druck damit, weil er weiß, seine Zeit kommt. Er wird bald sterben. Und Jesus fordert uns heraus, ihm zu vertrauen, wie diese Witwe. Sie wusste, dass Gott irgendwie für sie sorgen wird. Wer ist denn wirklich gesegnet? Das müssen wir wirklich für uns heute überlegen. Wie will Jesus uns eigentlich segnen? Aber wo fängt es an? Gott, unser Vater, Jesus, unser Herr und Retter, so zu vertrauen? Es fängt mit diese Frage an: Wer ist deine Autorität? Wer ist die Vollmacht in deinem Leben? Beten wir zum Schluss. Vater, ich danke dir für diese Zeit zusammen. Ich danke dir, dass wir wieder von deinem Wort hören dürfen und uns dadurch segnen lassen. Gesegneter Herr, gib uns ein Herz, das dich kennt, das dich kennen will, und Augen, die sehen, was du siehst. Herr, wir beten durch deinen Namen. Amen. Ich habe zwei Fragen für heute. Warum, meinst du, stellen einige der führenden Juden die Autorität von Jesus in Frage? Was sind ihre Motiven, die Gründe dafür? Und zweitens, was musst du in deinem Leben ändern, um die Autorität Jesu anzunehmen? Man kann auch sagen, durch seine Autorität, durch oder in seiner Vollmacht zu leben. Ihn als Eckstein für dein Leben zu sehen. Möge Gott euch heute segnen und lasst uns diese Zeit der Gemeinschaft genießen. Amen.